damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was gibt's denn heute in unserem Podcast?
Ja, heute gehen wir ins 16. Jahrhundert zurück und zwar genauer auf einen ganz bestimmten Tag. Das ist der 12. Mai 1525. Da gab's nämlich die große Schlacht im Bauernkrieg zu Böblingen. Und da wird uns Lea Wegner, die Leiterin des Bauernkriegsmuseums in Böblingen, einiges dazu erzählen. Herzlich willkommen, Lea Wegner. Sie ist die Leiterin des Deutschen Bauernkriegsmuseums zu Böblingen. Eins von wenigen Museen in Deutschland, die sich mit der Geschichte des Bauernkriegs und den Ereignissen damals im 16. Jahrhundert befassen. Heute haben wir ein spezielles Thema, nämlich die große Schlacht in Böblingen am 12. Mai 1525. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Wegner, bevor wir zu dieser Schlacht direkt kommen, vielleicht doch mal ein bisschen Hintergrundinfos. Wie war damals die Zeit um 1520 ungefähr, Bauernkrieg? Was war da in unserer Region los?
Ja, also die Zeit um 1500, also der Beginn des 16. Jahrhunderts, ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende, für die Menschen damals tatsächlich auch mit vielen Veränderungen verbunden, die teilweise dann auch dazu führen, dass sie sich gegen die damalige Herrschaft auflehnen. Also wir müssen uns das vielleicht in unserer Region so vorstellen, dass tatsächlich die meisten Menschen auf den Dörfern in Dörfern gewohnt haben, in kleineren Städten, auch Böblingen. Damals war ja wirklich eine sehr, sehr kleine Stadt. Man spricht manchmal auch von Ackerbürgerstädten, weil eben die Menschen damals zwar Stadtbürger waren, aber vor allen Dingen ja von der Landwirtschaft gelebt haben. Und wir haben ja eine Zeit, die eben geprägt war davon, dass die Menschen tatsächlich zu großen Teilen beherrscht wurden von der Obrigkeit, mit einigen wenigen Ausnahmen, Adligen, vielleicht sehr, sehr wohlhabenden Stadtbürgern. Und dementsprechend auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts, man könnte sagen, auch im besonderen Maße vielleicht von dieser Herrschaft gelitten haben, weil sie tendenziell zu den bisherigen Abgaben, die sie leisten mussten, eben an sehr unterschiedliche Obrigkeiten, beispielsweise den Adel, dann an die Kirche, ja zusätzlich vermehrt Steuern leisten mussten.
Das war, wenn Sie sagen, beherrscht, heißt das, dass sie Leibeigene waren?
Ja, also man muss zu der Zeit immer von Leibeigenschaft sprechen. Also die Menschen waren, wenn sie so wollen, Eigentum der Obrigkeit. Die Leibeigenschaft hat sich tatsächlich im Laufe des Spätmittelalters so ein bisschen verloren. Das lag auch daran, dass die Menschen man spricht ja von der Grundherrschaft, also dass die Menschen Grund und Boden letztendlich ja auch von der Herrschaft geliehen haben und dann gegen eine Abgabe letztendlich auch bewirtschaften durften. Und ja, man kann sagen, Hochmittelalter war der Leibherr auch gleichzeitig der Grundherr und das hat sich so ein bisschen verloren. Das heißt, die Menschen konnten von mehreren Grundherren letztendlich auch Äcker leihen gegen einen Zins. Und gerade die Leibherren wollten diesen Verlust so ein bisschen wieder wettmachen und haben ja zu Beginn des 16. Jahrhunderts schon ein bisschen mehr darauf geachtet, kann man sagen, dass die Menschen ihren Leibherren nicht vergaßen. Das äußert sich auch in Böblingen zum Beispiel dadurch, dass die Menschen ein Leibhuhn abgeben mussten.
Das hört Was sich ist ein Leibhuhn?
Ein Leibhuhn ist, wenn Sie so wollen, das symbolische Zeichen der Leibeigenschaft. Also man musste ein Huhn pro Jahr abgeben. Da gab es einen sogenannten Hühnervogt. Das war ein Amtsträger der Herrschaft, der dann dieses Huhn eingefordert hat. Und dass man auch im 16. Jahrhundert das noch getan hat, das hängt auch damit zusammen, dass der Leibherr eben nicht oder vermeiden wollte, dass die Leibeigenschaft, die sich so ein bisschen verlor, vergessen wurde.
Gab es dann eigentlich schon noch einen graduellen Unterschied zur Sklaverei, dass der Leibeigene zwar unfrei war, aber dennoch über ein gewisses Maß an Freiheit beziehungsweise Eigenständigkeit
Und ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen ein schwerer Vergleich. Die Leibeigenen hatten durchaus Rechte. Also sie hatten beispielsweise, also sie unterstanden dem Schutz beispielsweise ihres Herrn. Das sollte so sein. Und es war zu der Zeit schon so, dass auch Leibeigene ein Recht hatten, vor Gericht stehen zu dürfen. Also es gab durchaus Gerichtstage beispielsweise, die Obrigkeit gewährleisten sollte. Das war beispielsweise auch ein Grund dafür, warum im 16. Jahrhundert viele Angehörige der ländlichen Gesellschaft verärgert waren, weil gerade diese Gerichtstage, also die Möglichkeit, auch Recht gegenüber der Obrigkeit einzufordern, oftmals von ihr nicht gewährleistet wurde. Und gerade wenn es um die Einführung beispielsweise von neuen Steuern ging, war das natürlich sehr, sehr problematisch. Sie hatten dadurch wenig Handlungsspielraum tatsächlich.
So eine Situation, so eine gesellschaftliche Situation birgt ja damit auch Zündstoff. Ja. War das dann letztendlich der Auslöser für den Bauernkrieg, für die Erhebung der Bauern?
Also tatsächlich diese rechtliche Perspektive, also dass man das Gefühl hatte, man kommt mit bestehenden Mitteln und auch mit den rechtlichen Mitteln, die man hat, nicht weiter, war auf jeden Fall ein Aspekt, würde ich mutmaßen. Es gibt aber tatsächlich noch andere Aspekte, andere Bereiche. Vor allen Dingen die hohen Abgaben, die Steuern, die eingeführt wurden. Und das war gerade ein Problem. Die Abgaben waren letztendlich waren etabliert, aber die Ernte war zu der Zeit relativ schlecht. Also man hat tendenziell höhere Abgaben und wenig Entgegenkommen der Obrigkeit dafür, dass es in Folge auch der kleinen Eiszeit, also einer Kälteperiode, die sich eben dadurch äußerte, dass es einzelne sehr harte Jahre gab, aber tendenziell eben eine längere Zeit, in der die Ernte eher schlecht war, die darauf wenig einging. Und das war natürlich dann in der Mischung mit diesen wenigen Möglichkeiten, die die Untertanen zu der Zeit hatten, mit der Obrigkeit letztendlich zu verhandeln oder auf sie einzugehen, mit Sicherheit ein großer Punkt. Und dann haben wir vielleicht, wenn man so möchte, noch einen dritten Aspekt, und der findet tatsächlich im kirchlichen Bereich statt, nämlich die Einführung der Reformation, das Aufkommen der Reformation durch Martin Luther, die auch in unserem Raum hier, auch im Böblinger Raum wirkt. Wir haben beispielsweise auch einen Böblinger Geistlichen, der sich im Bauernkrieg beteiligt und von dem wir ein Strafdokument heute noch im Hauptstaatsarchiv Stuttgart haben, der das letztendlich uns davon berichtet.
Trotzdem muss es ja einen Funken gegeben haben, der dann letztendlich das Pulver fast zum Explodieren gebracht hat, dass die Bauern sich eben bewaffnen, so gut es geht, und dass sie tatsächlich in den Krieg ziehen gegen die Obrigkeit. Was war das?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es in mehreren Regionen einzelne Funken gibt, könnte man sagen, bevor diese Funken Württemberg erreichen und dann tatsächlich dieser Aufstand und auch dieses Aufstandspotenzial, das Herzogtum, das damalige, erreicht. Tatsächlich ein Ereignis, das dazu führt, dass es nach Württemberg überschwappt, ist mit Sicherheit die Weinsberger Bluttat. Die war am 16. April des Jahres 1525. Und man hörte schon am Namen, es war tatsächlich eine Bluttat, die damals unter der Führung von Jekyllin Rohrbach stattgefunden hat. Die Weinsberger Bluttat war, wenn man so möchte, die Eroberung der Stadt Weinsberg. Und da gab es einen damaligen Vertreter der Obrigkeit, einen Grafen, Graf Ludwig von Helfenstein. Und er wurde mit einigen anderen Adligen und auch württembergischen Herrschaftsträgern, also beispielsweise des damaligen Vogtes von Bodwan-Beilstein, umgebracht. Einige starben tatsächlich bei der Eroberung der Stadt Weinsberg durch die Bauern. Und tatsächlich wurde Graf Ludwig von Helfenstein aber, man kann sagen, ja regelrecht hingerichtet durch die Aufständischen. Und zwar wurde er durch die Spieße gejagt. Das war eine Bestrafung, wie man sie in den Landsknechtsheeren damals praktiziert hat. Und das müssen Sie sich tatsächlich so vorstellen, dass dieser Graf vermutlich von Schmährufen begleitet durch eine Reihe Spieße lief und natürlich nicht lebend diesen Spießrutenlauf letztendlich überlebt hat oder überwinden konnte.
Möchte man sich gar nicht vorstellen, wie das damals war. Sehr roh und brutal. Und wie ist es dann nach Böblingen übergeschwappt?
Ja, also tatsächlich geht der Schlacht von Böblingen ein Zug durch Württemberg voraus. Infolge dieser Weinsberger Bluttat gründet sich oder formiert sich ein württembergischer Haufen unter dem ehemaligen Wirt und Ratsmitglied Martin Feuerbacher. Und dieser Haufen letztendlich sammelt immer mehr Anhänger und zieht durch das Herzogtum. Man darf sich das, glaube ich, nicht so vorstellen, dass es jetzt einen Haufen gab, einen Marsch, der dann einmal quer durch das Herzogtum zieht. Da gab es natürlich Abordnungen und man hat dann, so muss man sich das durchaus vorstellen, die Dörfer und Ämter, die man durchzogen, durchstreift hat, zum Anschluss aufgefordert. Allerdings muss man auch sagen, obwohl ich jetzt die Weinsberger Bluttat angesprochen hatte, dass das oftmals sehr, sehr viel friedlicher vonstatten gegangen ist, als wir uns das jetzt so vorstellen. Also es gab regelrechte Aufforderungsschreiben mit Brief und Siegel dieser Aufständischen. Also auch etwas, was wir zunächst einmal nicht mit aufständischen Bauern verbinden würden. Schriftlichkeit und letztendlich ein ganz formelles Schreiben schließt euch an und teilt unsere Anliegen, unsere Aufforderung. Natürlich waren damit Drohungen verbunden, aber es war nicht nur Plünderung in dieser Zeit und während dieses Demonstrationszuges.
Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, Frau Wegner, der Martin Feuerbacher war Wirt und Rat. Es gab viele Schreibkundige dabei, was man den Bauern ja nicht unbedingt zu dieser Zeit unterstellte, ja keinerlei Schulbildung genossen. Ist dann der Begriff Bauernkrieg Etikettenschwindel oder wie lässt sich, oder wer war überhaupt dabei?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und gleich die schwierigste, die Sie tatsächlich stellen. Grundsätzlich ist es so, das kann man auch für den württembergischen Bauernkrieg sagen, die meisten Angehörigen waren Mitglieder der ländlichen Gesellschaft. Also wenn Sie so wollen, Bauern, aber auch sehr unterschiedlich. Es gab sehr vermögende Mitglieder der Dörfer und eben dann auch wiederum sehr, sehr arme, also gerade Tagelöhner, Knechte, die tatsächlich gar nichts Substanzielles hatten oder mitbringen konnten. Und dann haben wir für Württemberg tatsächlich eine Besonderheit, und zwar eine sehr, sehr große Teilnahme der Stadtbürger. Wir haben in Württemberg sehr, sehr viel Städte zu der Zeit. Württemberg war Meister im Städteerheben, wenn Sie so wollen. Und drückt sich auch in den Aufständischen aus. Und man sagt, gerade der Bauernkrieg hat eine so große Schlagkraft oder Wirkmächtigkeit, weil Stadtbürger und Mitglieder der ländlichen Gesellschaft sich auch verbinden. Und gerade die Teilnahme der Stadtbürger spiegelt sich auch in den württembergischen Aufständischen wieder, die sich übrigens die gemeine Landschaft nennen. In Anlehnung an die württembergische Landschaft, also die politische Vertretung der Städte und Ämter. Und das zeigt ganz schön, dass die württembergischen Aufständischen, wenn Sie so wollen, vielleicht auch sehr viel professioneller waren und innen wie nach außen hin eine ja durchaus professionelle Organisation hatten.
Wenn man von professioneller Organisation spricht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von vielen unterschiedlichen Haufen, die sich irgendwo zwischen Schwarzwald und Hohenlohe zusammengetan haben, gab es denn ein einheitliches Konzept dahinter?
Also innerhalb Württembergs gab es ein einheitliches Konzept. Also man hat sich eben dieser gemeinen Landschaft oder an der württembergischen Landschaft orientiert und war letztendlich ja organisiert wie ein Landsknechtsheer militärisch. Das gab es auch tatsächlich in anderen Regionen. Das war nichts speziell Württembergisches. Das heißt, sie haben tatsächlich Hauptmänner, sie haben unterschiedliche Fähnlein, also unterschiedliche Abordnungen, sie haben Feldwaibel, sie haben Beutemeister und so weiter, also eine militärische Struktur. Die Aufständischen dann aber mit genossenschaftlichen Merkmalen versehen. Also es gibt Wahlämter. Das heißt, die Aufständischen wählen ihre Anführer in ihre Ämter. Und das gab es in Württemberg und auch anderenorts. Tatsächlich ist es aber schon so, das sehen wir dann auch unmittelbar vor der Schlacht bei Böblingen, wo zu dem württembergischen Aufständischen auch Aufständische aus dem Schwarzwald und anderen Regionen stoßen, dass es durchaus unterschiedliche Interessen gab. Nicht nur, weil es Stadtbürger gab und Mitglieder der Dörfer, sondern auch, weil sie eben aus unterschiedlichen Organisationsstrukturen kamen, die ja auch unterschiedlich vorgingen. Mal geordneter, mal vielleicht mehr radikaler oder eben auch aggressiver gegenüber der Obrigkeit.
Was ist dann passiert, als der oder die Haufen Böblingen erreicht haben? Böblingen war ja zu der Zeit befestigt. Es gab eine Stadtmauer, Stadttore und Ähnliches. Wurden sie mit offenen Armen empfangen oder war das dann doch eher etwas schwierig? Mussten sie Böblingen quasi erobern?
Also tatsächlich lagerten die Bauern ja in Sindelfingen, also im Bereich Sindelfingen.
Wo ungefähr, wenn man das heute sich vorstellen möge?
Also tatsächlich haben sie sich, bevor sie Herrenberg eingenommen haben, und sie kommen nach Herrenberg ja wieder nach Sindelfingen zurück, tatsächlich in der dortigen Stadt und auch in der Nähe des Klosters wohl versammelt. Und genau, haben dann tatsächlich zunächst einmal Herrenberg eingenommen, bevor sie dann wieder vom Schwäbischen Bund, der heranzog, nach Sindelfingen zurückgedrängt wurden. Es gab dann Verhandlungen mit dem Truchsess, der bei Weil im Schönbuch lagerte, die letztendlich aber ja kein Ergebnis gebracht haben. Das lag auch daran, dass die Aufständischen sich untereinander nicht einig waren. Die einen wollten verhandeln und für die anderen war Verhandeln keine Option. Und als dann dieses Ultimatum, wenn Sie so wollen, von Georg Truchsess zu Waldburg ja zu Ende war, hat man sich tatsächlich im Umkreis von Böblingen aufgestellt.
Was heißt im Umkreis? Auch da wieder die Frage, wo wäre das heute?
Also es gab tatsächlich mehrere Haufen, wenn Sie so wollen. Das kann man auch ungefähr rekonstruieren. Es gibt tatsächlich einen Haufen, der blieb in Sindelfingen zurück. Und dann gibt es tatsächlich zwei große Haufen, die dann auch kämpfen vor den Toren Böblingens. Ein Haufen, der sogenannte Gewalthaufen, den müssen wir auf dem Goldberg verorten. Und er hat tatsächlich eine Art Wagenburg dort errichtet. Er hatte auch Geschütze. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Also die aufständischen Bauern haben Geschütze erbeutet auf ihrem Zug, also waren militärisch gerüstet. Und es gab noch ein anderes Häuflein, der verlorene Haufen, den man ungefähr in der Nähe des Galgenberges am Wald verorten muss. Also so wissen wir durch Schlachtenbeschreibungen ungefähr Bescheid über die Situation damals.
Und was ist dann weiter passiert? Also wie kam es dann zu dieser Schlacht am 12. Mai?
Ja, also wie gesagt, dieses Ultimatum lief ab und dann war letztendlich klar, es gibt nur noch eine Option, die Schlacht. Es gab auch keine Kräfte mehr, die für Verhandlungen standen. Martin Feuerbacher, der für Verhandlungen stand, wurde davor abgesetzt. Und man muss sich das so vorstellen, dass sich die Haufen positioniert haben und der Truchsess natürlich jetzt von Mauren kommend heranzog und versuchte, ja, sein Heer bestmöglich zu positionieren. Das war gar nicht so einfach für seine Kavallerie, weil tatsächlich dieses Schlachtfeld um den Goldberg herum sehr sumpfig gewesen sein muss zu der Zeit. Und der Truchsess dann versuchte, wie können wir uns am besten positionieren. Und man muss auch dazu sagen, die Aufständischen in der Überzahl waren. Also man geht von 10.000 bis 15.000 Aufständischen aus. Der Truchsess muss mit 7.000 bis 8.000 Mann vor Ort gewesen sein. Und ja, die Schlacht letztendlich entwickelt sich zunächst, könnte man sagen, wahrscheinlich sehr ebenbürtig. Der Truchsess kann nicht gleich eine Übermacht durch seine Reiterei erreichen, weil er sie eben nicht gut einsetzen kann. Und der Truchsess konzentriert sich dann tatsächlich auf die Stadt Böblingen, weil er ja zu merken scheint, durch die Stadt, wenn er die Stadt erobert, wenn er in die Stadt kommt, dann kann er sich einen Vorteil verschaffen. Und das schafft er tatsächlich. Man muss dazu sagen, die Böblinger, der Böblinger Vogt, obwohl er zugesichert hat im Truchsess zuvor, er würde ihm die Stadttore öffnen, macht das nicht im Angesicht des Kampfgeschehens. Das kann man sich, glaube ich, oder da kann man sich wahrscheinlich auch heute noch sehr, sehr gut reinversetzen. Also im Angesicht dieser kämpfenden Massen wollte man die Stadttore nicht öffnen. Man fürchtete Plünderungen. Und man könnte sagen, der Böblinger Vogt musste zunächst einmal überzeugt werden. Also sprich, der Truchsess drohte tatsächlich damit, die Stadt zu plündern, die Stadtmauern schleifen zu lassen und Frauen und Kinder umzubringen. Und auf diesen Druck hin öffnete die Stadt die Tore. Und der Truchsess und der Schwäbische Bund konnten einen militärischen Vorteil erreichen, indem sie auch auf das Schloss kamen und von da aus letztendlich die Aufständischen mit Geschützen beschießen konnten, sie so schwächen konnten, dass dann auch die Kavallerie gut einsetzbar war.
Jetzt würde ich noch gerne eine kleine Zwischenfrage stellen. Jetzt haben wir vom Truchsess gehört, vom Schwäbischen Bund und vom Vogt. Der Vogt war wahrscheinlich der Vertreter des Hauses Württemberg in Böblingen. Wer ist Georg Truchsess von Waldburg? Woher kommt dieser lustige Titel? Und was ist der Schwäbische Bund und was haben die mit Württemberg zu tun?
Ja, also das ist eine gute Frage. Der Truchsess von Waldburg, fangen wir bei ihm an, war zu der Zeit ein Adliger, der, wenn Sie so wollen, im Bauernkrieg zum Bauernjörg wurde. Man ahnt es vielleicht an dem Namen, also er ist dafür verantwortlich, dass der Bauernaufstand nicht nur in Württemberg, sondern auch in anderen Regionen, in Oberschwaben beispielsweise, niedergeschlagen wurde. Er war Bundeshauptmann, also der oberste, letztendlich der oberste Vertreter des Schwäbischen Bundes, einer Vereinigung von Adligen, aber auch von Städten, die aus dieser Intention heraus wurde er 1488 gegründet, den Landfrieden im Reich gewährleisten sollte. Also er sollte tatsächlich den Frieden garantieren. Und man muss sich das tatsächlich genossenschaftlich vorstellen. Wenn man Teil dieses Bundes war, war man im Angriffsfalle eben auch geschützt und dieser Bund verteidigte einen. Und das war tatsächlich natürlich dann auch im Bauernkrieg so. Der Landfrieden wurde durch die Aufständischen gebrochen und der Bund rüstete. Und Truchsess von Waldburg als adliger Bundeshauptmann war ihr oberster Anführer. Warum er Truchsess heißt, Truchsess, der Erbtruchsess, dieser Titel wird ihm 1525 verliehen, ist ein Ehrentitel und geht auf die früheren Hofämter zurück, wo es einen Erz- oder Erbmundschenk gibt, einen Erztruchsess, einen Seneschall und so weiter. Und das zeichnet ihn als einen Adligen aus, dem gewisse Ehren zuteil werden. Und er ist ab 1525 Erbtruchsess und hat symbolisch sozusagen das oberste Amt in der Hofverwaltung, in der königlichen Hofverwaltung inne. Vielleicht so viel zu seinem Namen.
Kommen wir nochmal jetzt zurück aufs Geschehen auf dem Schlachtfeld. Das lag ja so in etwa am Goldberg, also wo heute die S-Bahn-Haltestelle ist. Ungefähr dort war das, oder?
Genau, also da können wir es ungefähr verorten. Ja.
Und jetzt haben Sie es vorher gesagt, ungefähr 10.000 Bauern waren dort unterwegs und ungefähr die Hälfte vom Truchsess des Heer. Und trotzdem haben die Bauern verheerend verloren.
Sie haben deshalb auch verloren. Also die Übermacht der Aufständischen ist deutlich und wird auch, würde ich sagen, zu Beginn dieser Schlacht auch bestimmt dafür verantwortlich, dass diese Schlacht einige Zeit dauert und nicht sofort entschieden wird durch die Reiterei. Aber wir müssen bedenken, dass die Aufständischen nicht so gut gerüstet waren. wie das Bundesheer. Und als das Bundesheer die Waffen, also die Kavallerie, die Reiterei und auch ihre Geschütze ordentlich einsetzen kann, sie einfach unterlegen sind. Und es gibt noch zwei Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Einerseits sind die Aufständischen, auch wenn Stadtbürger unter ihnen sind und auch einige Adlige, die darin ihre Chance sehen, Herrschaftsverhältnisse, Machtverhältnisse neu auszufechten, keine kampferprobten Experten. Der Bund, das waren Berufssoldaten, das waren Söldner, das waren Landsknechte, die erprobte Kämpfer waren. Das waren die Aufständischen mit Sicherheit nicht. Und sie waren sich auch nicht einig. Einige wollten tatsächlich keinen Ausgang in einer Schlacht. Man hatte gehört, wie es in Oberschwaben ausging, in anderen Regionen, welche Konsequenzen für die Aufständischen drohten. Und ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, dass bestimmt nicht jeder Aufständische, der sich in dieser dynamischen Situation anschloss, damit rechnete, dass es auf dem Schlachtfeld enden würde. Und diese Aspekte tragen natürlich dazu bei, dass trotz dieser Übermacht die Aufständischen letztendlich geschlagen werden.
Quellen sagen ja, dass ungefähr 3000 Aufständische ihr Leben verloren haben und nur ungefähr 40 Mitglieder des Heeres des Truchsels. Das ist ja ein unglaubliches Verhältnis.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht. Anders kann man es nicht sagen. Dass es so viele Opfer unter den aufständischen Bauern gab, hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass viele von ihnen auf der Flucht tatsächlich getötet wurden. Also nicht nur im Kampfgeschehen, sondern der Truchsess von Waldburg ihnen nachsetzte mit der Reiterei.
Was hat jetzt dieses Ende dieser Ausgang der Schlacht und damit das mutmaßliche Ende zunächst mal des Bauernkriegs hier denn tatsächlich weiterhin bewirkt geschichtlich?
Also man muss sagen, mit den Schlachten, mit den Bauernschlachten, nicht nur hier in Böblingen, starben die Forderungen, die die Aufständischen damit hatten. Das muss man so sagen, das kann man auch so sagen, bis auf wenige Ausnahmen, wo Verhandlungen gelangen, Verträge geschlossen wurden, war der Aufstand und die Forderung damit erst einmal beendet. Die Obrigkeit konnte auch ihre Herrschaft wieder sichern und die Aufständischen konnten tatsächlich kleine Erfolge verbuchen, aber ihre Lage verbesserte sich letztlich nicht. Wir sehen das tatsächlich manchmal in den Quellen, dass man das Gefühl hat, die Obrigkeit ist im Angesicht dieses Aufstandes ein bisschen sensibler, wenn es um Abgaben geht, um Steuerpolitik geht. Aber letztendlich kann man sagen, mit den Schlachten und mit dem Sieg des Schwäbischen Bundes ist das Kräfteverhältnis, das in Württemberg stark zu kippen drohte, wieder hergestellt. Und auch das vielleicht der Drang nach politischer Mitsprache, nach gewissen Freiheiten, wird erst einmal ad acta gelegt, kann man sagen.
Und es hat ja insgesamt ungefähr 75 bis 100.000 Aufständischen das Leben gekostet. So gehen die Quellen davon aus.
Genau, also man kann diese Zahl annehmen, nicht für das Herzogtum Württemberg insgesamt, für diese Aufstände zu der Zeit. Man muss aber auch sagen, dass jenseits der Schlachten, dieser blutigen Schlachten, der Aufstand für etliche Beteiligte recht glimpflich ausging. Es gibt Schätzungen von Historikern, die vermuten, dass sich von der waffenfähigen Bevölkerung 60-70% damals den Aufständen anschlossen. Da wissen wir aber oftmals gar nicht, in welcher Form. Also sie waren nicht alle bei der Schlacht bei Böblingen oder bei Schlachten dabei. Sie haben ganz unterschiedliche Formen des politischen Protests geäußert, von Liedern, von unterschiedlichen Formen der Unterstützung, die dann auch bis hin zur militärischen Beteiligung gingen. Aber sie wurden nicht alle, wenn man ihnen überhaupt habhaft werden konnte, wenn man ihnen überhaupt eine Beteiligung nachweisen konnte, das war auch eine Herausforderung für die Herrschaft, die sie beinahe nicht bewältigen konnte, dann hat man diese Menschen nicht mit dem Tode bestraft. Das war ja auch nicht sinnvoll.
Der Martin Feuerbacher war woanders her, der Herr von Waldburg natürlich auch. Gab es denn in Böblingen exponierte Figuren im Bauernkrieg?
Ja, das ist eine super spannende Frage. über die ich auch mir lange Zeit Gedanken gemacht habe und auch ein bisschen in den Quellen gesucht habe. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Vogt, den Herrschaftsträger Linhard Breitschwert, über den wir einiges wissen. Wenn man aber tatsächlich in die Quellen der Aufständischen selber blickt, dann fällt einem ein Name auf, der im 16. Jahrhundert tatsächlich in Böblingen kein Unbekannter war, und zwar der Name Jörg Gerlach von Böblingen. Er scheint, wir wissen nicht, ob er aus freien Stücken sich angeschlossen hat oder aus Zwang sich anschloss, er scheint aber in jedem Fall ein Hauptmann gewesen zu sein zu der Zeit, der auch mit über 500 Böblingern an der Schlacht teilgenommen hat, beziehungsweise zumindest unmittelbar vor der Schlacht in einem Schreiben gelistet wird als Hauptmann eben für diese über 500 Böblinger, der auch ein Beutgeld bekommt. Und spannend ist dieser Jörg Gerlach insofern, als dass er einer der vermögendsten Böblinger zu der Zeit war. Unter anderem mit seinem Verwandten vermutlich das prächtigste Privatgebäude damals auf dem Marktplatz besaß und er nun jetzt als Bauernhauptmann auftritt. Das ist insofern nicht ungewöhnlich, als dass oftmals aus den Dörfern und Städten vor allen Dingen die Oberen letztendlich die Fähnlein auch anführten. Aber es ist doch ein bisschen verwunderlich, weil uns dieser Jörg Gerlach, für den wir kein Strafdokument haben, wir wissen nicht, ob er sich tatsächlich in der Schlacht beteiligt hat, wir wissen nicht, was mit ihm unmittelbar nach der Schlacht passiert ist, aber wir wissen, dass er 1528 beispielsweise wieder Strafdokumente siegelt mit dem damaligen Vogt. Also wir sehen, die Teilnahme oder zumindest die Notiz als Hauptmann in den Quellen der Aufständischen scheint seiner sozialen Stellung, seiner politischen Stellung nichts angehabt zu haben. Vielleicht ist er einfach geschickt durchgerutscht, vielleicht haben seine Netzwerke zu der Zeit eine Rolle gespielt. Aber das ist ein Name, Jörg Gerlach, der mir in den Quellen begegnet ist und den wir noch nicht so richtig einordnen können, aber der uns ja in der Frage nach Böblinger Teilnehmenden weiterbringt.
Prima, vielen Dank. Das alles kann man ja auch bei Ihnen im Museum quasi hautnah erleben. Sie haben wunderbare Ausstellungsstücke auch aus der Zeit. Und Sie haben eines, da müssen Sie vielleicht noch einen Satz dazu sagen, nämlich ein Zinnfiguren-Diorama, in dem die Schlacht von Böblingen nachgestellt ist mit Tausenden von Figuren.
Ja, genau. Wir haben tatsächlich das Schlachtfeld rekonstruiert durch ein Zinndiorama mit, ich glaube, es sind ungefähr 1200 Figuren gibt der Künstler an. Ich habe sie aber tatsächlich, muss ich sagen, noch nicht nachgezählt. Und wir sehen ja die Schlacht nachgestellt und wir können uns so viel, viel besser auch vorstellen, wie die Kräfteverhältnisse damals waren, wo die Orte tatsächlich damals gelegen haben, wie die Topografie zu der Zeit aussah. Das alles kommt uns 500 Jahre danach und auch mit der baulichen Entwicklung der Städte natürlich furchtbar fremd vor. Und mit diesem Diorama können wir die Zeitreise zurück antreten und sehen tatsächlich auch sehr, sehr viel schöne Details. Genau.
Prima. Werden alle Besucher sehen. Und ich bin sicher, praktisch jeder, der diesen Podcast hört, wird in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten bei Ihnen im Bauernkriegsmuseum vorbeischauen. Vielen Dank, Lea Wegner.
Gerne.
Vielen Dank.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.